Unser nächster Vortragender ist Jan. Er ist ein Structural Biologe. Er hat sehr viel Erfahrung mit struktureller Biologie und er sagt, es ist die konkreteste Methode, um zu verstehen, wie Dinge tatsächlich funktionieren. Und der Titel ist AlphaFold, How Machine Learning Changed Structural Biology Forever or Not. Also wie maschinelles Lernen strukturelle Biologie für immer verändert hat oder nicht.
Es ist wunderschön zu sehen, wie viele Leute hier sind. Und ich hoffe, dass ich euch was mitgebracht habe, was für die meisten oder alle von euch interessant ist. Und ich hoffe, dass ihr alle was mitnehmen könnt, wenn ihr Biologen seid. Oder aber auch, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was strukturelle Biologie ist. Oder... Und ich möchte euch ein paar Ideen geben, warum strukturelle Biologie so wichtig und interessant ist. Der Talk ist über AlphaFold und wir müssen erstmal ein paar Jahre zurückgehen. 2001, der Gewinner des 13. CASP Awards ausgerufen wurde. Und das ist, CASP steht für Critical Assessment of Protein Structure Prediction, also die kritische Analyse von Proteinstrukturen oder der Vorhersage davon. Und es ist ja wirklich ein Wettbewerb, um dieses Problem zu lösen. Mehrere Forschungsgruppen, mehrere Leute tragen hier dazu bei und veröffentlichen ihre beste Lösung. Und dann würden praktisch ihre Predictions, ihre Vorhersagen mit der tatsächlichen Lösung verglichen. Und das erste Mal, das war wirklich, wirklich ein großartiges Ereignis. Und tatsächlich hat hier Google, und zwar Google DeepMind, mit Abstand den Wettbewerb gewonnen. Man sieht hier auf der blauen Linie, das ist AlphaFold und alle anderen sind in grün gehalten. Das heißt, man sieht hier einen deutlichen Unterschied zwischen der blauen Linie und all den anderen grünen und den anderen Contestern. Und es ist ganz eindeutig, dass Google hier mit AlphaFold beim ersten Mal absolut dominiert hat, die ganze wissenschaftliche Community beschäftigt damit seit Jahren. Und dieser Award, dieser CASP Award, ist tatsächlich ja schon 13 Jahre alt, was der Name vermuten lässt. Und das Zweite, was tatsächlich richtig interessant ist, ist, dass eine Firma hier Wissenschaft macht und dass sie auch veröffentlichen, was sie machen. Na, bei Wissenschaft geht es ja darum, dass man seine Befunde mit allen Leuten teilt. Und als sie dann das erste Mal 2018 hier an die Öffentlichkeit gegangen sind, war es etwas vage gehalten, wie und ob sie es überhaupt veröffentlichen. Und beim nächsten Mal im CASP 14.
Und ihr müsst das jetzt nicht wirklich verstehen. Ihr könnt wieder sehen, das sind all die anderen CASP-Wettbewerbe. Und man kann sehen, es gab verschiedene Herausforderungen, also schwere und leichte Aufgaben. Und die schwarze Linie ist das, was Google gemacht hat. Sie haben alles perfekt direkt vom Anfang an gelöst. Und man kann halt sehen, wie gut sind sie. Und man sieht hier unten alle Teilnehmende in dem Wettbewerb. Und ganz links haben wir AlphaFold von Google. Und es ist einfach so massiv besser als alle anderen. Und für die, die bei euch ebenfalls im Forschungsfeld sind, der zweite Platz ist vom Baker Lab. Sie sind vom Institut für Proteinentwicklung oder Proteindesign. Und das waren große Neuigkeiten. Und es gab in verschiedenen Neuheitsmagazin wurde dann, wurden da große Worte geschrieben auf die Art und Weise, dass jetzt strukturelle Biologie ist jetzt gelöst. Die New York Times haben geschrieben, dass künstliche Intelligenz dieses große Problem jetzt gelöst hat. Und der Spiegel hat gefragt, should eine Maschine jetzt den Nobelpreis bekommen? Und naja, ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich die Regel für die Nobelpreisvergabe gelesen haben. Und eine weitere deutsche Quelle.
Fold a protein. I'm not sure if you can do anything with it, but at least you are able to do
and,
it. And then the Spiegel again,
and then the und der Spiegel hat wieder was publiziert. Und sie sagten, dass 2020 das Jahr sein wird, wo zukünftige Generationen sagen werden, rückblickend, dass das der Wechsel war, wo künstliche Intelligenz jetzt die Wende gebracht hat.
Und das war nicht nur Spiegel, sondern auch der Guardian, der postuliert hat, sind wir jetzt eigentlich schon im Zeitalter von Post-Theory Science, das heißt praktisch, brauchen wir über Theorien überhaupt noch? Aber lass uns doch jetzt einfach mal schauen, warum es überhaupt so dramatisch ist, was strukturelle Biologie so umgekrempelt hat, wie wir strukturelle Biologie verstehen können, was AlphaFold damit zu tun hat. So, wir müssen uns als allererstes mal vor Augen führen, was sind Proteine eigentlich? Und ich gebe euch jetzt mal eine kurze Tour durch die Biochemie. Und genau, da starten wir einfach mal, was sind Proteine? Und ich habe tatsächlich erstmal ChatGPT gefragt, mir mal ein Bild von meinem Büro zu zeichnen. Das ist mehr oder weniger akkurat. Also, wir haben auf jeden Fall Computer, wir haben ein bisschen Kaffee und Energy Drinks. Aber wenn wir uns jetzt mal die Zutaten anschauen, sind da fast kaum Proteine drin. Allen Club Mate ist gar nichts. Auf der Pizza sind, auf der amerikanischen Pizza hier, irgendwie 28 Gramm oder so drin. Das hat eine Menge Proteine auf jeden Fall. 56% des täglichen Bedarfs als in dieser einen Pizza. Und wir können hier ablesen, dass Proteine einer der vier Hauptmakromolekülgruppen sind. Und hier wollen wir uns aber nicht mit den anderen beschäftigen, sondern eigentlich nur mit Proteinen. So, also was ist es denn nun eigentlich? Wenn wir jetzt mal eine Zelle nehmen und die ein bisschen abstrahieren, können wir theoretisch sagen, dass so eine Zelle ist wie ein Haus. Und also, genau, wir nehmen jetzt mal ein Compartment, so ein Zimmer. Und alles, was so in der Küche ist, zum Beispiel diese ganzen Utensils, die ganzen Werkzeuge in der Mikrowelle, könnte man sich als Proteine vorstellen. So, Proteine sind eigentlich die Werkzeuge, mit der die Zelle eigentlich Dinge tut. Zum Beispiel, wenn euer Nachbar ein bisschen komisch riecht, dann gibt es ein Protein, was dann eben diesen Geruch bzw. diese Geruchsmoleküle detektieren kann. Genau. Das Gleiche passiert auch, wenn man dann die Pizza isst. Also es gibt auch Proteine, die dann die Pizza mehr oder weniger runterbrechen oder spalten, sodass man sie dann auch verwerten kann im Körper. Es sind im Prinzip Multitools, also man kann damit Dinge messen, man kann Dinge kaputt machen, man kann Dinge aufbauen. Es ist also ein ganzes Toolkit. Ja, also dieses Protein hier wäre zum Beispiel eine Mikrowelle, das ist ein Besteck. Naja, aber wir müssen erstmal uns vor Augen führen, was wir eigentlich verstehen müssen. Und in dem Punkt hier ein bisschen klarer zu zeigen, habe ich euch mal drei Proteine in niedriger Auflösung mitgebracht. Wir sehen hier drei unterschiedliche Gegenstände bzw. Proteine, Werkzeuge auf ca. 8 Angströme. von Auflösung. Also wir haben jetzt hier immer so ein Kopfteil, das ist in diesem Fall der Motorbereich. Da gibt es einen Linker, also einen Connector, der den Motorbereich mit einem Effektorbereich verbindet. Also wir haben irgendwas, was irgendwie angetrieben wird durch diesen Motorteil und irgendein Effekt hat durch den Effektteil ganz unten. Und wir können uns jetzt mal vorstellen, dass dieses Protein, dieses Molekül ist, was irgendwas mischt, irgendwas mixt. Aber wir wollen jetzt uns mal höhere Auflösungen anschauen, also ein bisschen ranzoomen, um uns das richtig von nahen anzuschauen. Das ist das, was wir in der strukturellen Biologie so machen. Und jetzt gehen wir auf 2 Angstrom Resolution. Auflösung. Angström, falls es jemand interessiert, sind 10 hoch minus 10 Meter.
This guy over here, this is probably
a blender. Der hier drüben ist ein Mixer. Der ist ziemlich gut dafür da, um Smoothies zu machen, also in diesem Fall Obst zu häckseln oder Gemüse. Das andere ist ein speziellerer Mixer von ProScientific. Den kann man dann benutzen, um in diesem Fall Cannabinoide bzw. Cannabinoidöl herzustellen. Und man sollte aufpassen, welchen Mixer man verwendet, ne, für alles. Man sollte vielleicht den Kindern nicht unbedingt so einen Cannabinoid-Mixer geben. Und das dritte, es ist halt ein Zementmixer. Und es ist wirklich wichtig, ne, ist das Beispiel dafür da, um zu zeigen, dass es wirklich wichtig ist, sich von nahem anzuschauen, für was die Proteine eigentlich da sind und was sie für Funktionen erfüllen, weil von weit weg sehen die alle ähnlich aus, aber von nahem ganz unterschiedlich. Und wenn wir die Struktur kennen, ne, das haben wir jetzt praktisch gemacht, wir haben uns die Struktur angeschaut, dann können wir irgendwie eine Funktion daraus erschließen. In diesem Fall haben wir uns ja gedacht, okay, es gibt einen Motor, einen Linker und einen Effektor, die sind alle so aufgebaut. Und in diesem Fall, ja, in all unseren 3 Beispielen, führt die Struktur der einzelnen Proteine zu der jeweiligen Funktion. Aber, Proteine sind offensichtlich keine Mixer, die sind nicht aus irgendwelchen elektronischen Teilen zusammengesetzt, sondern aus chemischen Bausteinen. Das ist das meiste, was tiefste, wir in die Chemie heute gehen werden, also keine Sorge. Genau, Proteine sind Multimere, Polymere. In diesem Fall sind es lange Ketten, die aus bis zu 20 verschiedenen Building Blocks, also irgendwelchen Bausteinen, zusammengesetzt sind. Die können sich auch wiederholen. Es ist einfach nur, dass es 20 verschiedene gibt, die irgendwie aneinander gesetzt sind. Wir haben hier auf der linken Seite eine Aminogruppe, auf der rechten eine Carboxylgruppe und in der Mitte der Alpha-Kohlenstoff mit einer Seitenkette. Und auf der rechten Seite zeige ich euch jetzt einfach mal die Aminosäuren. Aber für heute werden wir uns erstmal auf 6 Aminosäuren beschränken. Und ich habe euch hier mal ein Bild von 6 farbigen Perlen mitgebracht, die mir meine Tochter gespendet hat. Und was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt diese Aminosäuren und bauen daraus Proteine. Das heißt, wir bauen diese Ketten zusammen aus diesen Bausteinen, aber in verschiedener Reihenfolge. Wir machen jetzt ein Exemplary-Protein, das ist das obere, und ein anderes Protein, man sieht vielleicht im Bild, dass die ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind, ne? Die Farbfolge ist anders. Und der wichtige Unterschied ist jetzt, dass nicht die Anzahl der Perlen wichtig ist, sondern die Reihung. Genau, und das ist die sogenannte Primärstruktur von Proteinen. Und diese Primärstruktur wird sich in der Sekundärstruktur automatisch falten. Da spielen dann chemische und physikalische Kräfte mit rein. Und zum Beispiel der obere formt jetzt eher eine Spirale und das untere eher ein Blatt.
It depends not so much, it depends about
Und es hängt halt wirklich davon ab, wie man die Perlen anordnet, na, auf seinem Faden. Und hier haben wir wieder das Prinzip, dass die das Formverlust, also basically aus der Form die Funktion entspringt. Genau, und wenn wir jetzt die obere Kette ankommen, die wird immer so aussehen wie auf der rechten Seite, die wird sich immer in so eine Spirale bringen und die untere wird immer blatt werden. So. Aber jetzt müssen wir uns wirklich mal anschauen, wie die eigentlich in echt aussehen. Und normalerweise in der strukturellen Biologie zeigen wir das als eine Zeichnung, also eine simplifizierte Zeichnung. Das heißt, wir haben hier diese Spirale mal in Blau.
Ja,
aber das ist nicht wirklich ein Protein. Ja, das sieht man vielleicht häufiger mal, aber das ist nicht alles. Das nächste hier, da haben wir, haben wir diese Hauptstruktur in der Mitte und die Seitenketten angebracht. Und wir können uns auch mal einfach alle Atome anschauen, also nicht simplifiziert. Das ist dann schon etwas komplexer. Und genau, die Farbe zeigt uns an, was es für Atome sind. Also wir haben Blau für Stickstoff, Gelb für Schwefel und Rot zum Beispiel für Wasserstoff. Sauerstoff, Entschuldigung. Genau, und jetzt haben wir mal eine Repräsentation, die vielleicht ein bisschen näher an der Realität ist. Wir können nicht wirklich viel sehen, wir haben ja diese überlappenden Kugeln. Oder wir können uns auch mal die Oberfläche anschauen. Und so wird es halt aussehen, wenn wir tatsächlich drauf schauen könnten. Aber die meiste Zeit schauen wir uns eigentlich nur diese etwas abstrahiertere Zeichnung an, weil das die wichtigsten Merkmale für uns enthält. Traurigerweise ist das immer noch nicht das ganze Bild, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieses Proteins. Und gebe ich mal ein Beispiel von einem Kollegen dabei. Ja, also das ist der Teil, den wir uns angeschaut haben, und dann das ist das ganze Protein. Ja, das ist also nur ein kleiner Teil von einem sehr, sehr viel größeren Komplex.
Ja,
man sieht hier diese ganzen Helices, sogenannte Alpha-Helices, und diese Blätter, die sogenannten Beta-Faltblätter. Ja. Und als erfahrener Strukturbiologe könnte man allein aus dieser Struktur schon eine Funktion ableiten. Aber es ist tatsächlich noch auf der rechten Seite ein zweites Molekül, ist auch ein Protein. Und wenn wir uns jetzt hier mal näher ranbegeben, sehen wir, dass das linke Protein und das rechte Protein, dass die interagieren miteinander. Das ist hier durch Blau dargestellt, diese blauen Strichelinien. Aber genau, manche Aminosäuren mögen sich gegenseitig, die möchten dann zusammen sein. Genau, aber um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wir wissen, dass eine Sequenz eine Struktur definiert und diese Struktur zu einer gewissen Funktion führt. Das heißt, wenn wir das jetzt übereinander packen, kennen wir die Sequence Structure Function Abfolge, das heißt nochmal, die Sequenz von Aminosäuren genau definiert die Struktur der Proteine und die dann wieder die Funktion.
Also wie nützlich ist das? Also ich habe euch erklärt, was Proteinstrukturen sind, aber warum sollte uns das wichtig sein? Und wenn man jetzt strukturelle Biologie macht, dann versteht man Biologie auf eine andere Art und Weise. Dies ist eine Abbildung von Gottsel. Er ist ein struktureller Biologe. Und er hat diese netten Wasserfarbenbilder gemacht. Und er hat Informationen aus der strukturellen Biologie benutzt, um diese Bilder zu machen. Und man sieht jetzt hier auch ganz links den Zellkern und wie diese Proteinstrukturen sich halt über eine größere Strecke erstrecken. Und wir kennen all diese Strukturen, weil wir halt strukturelle Biologie gemacht haben. Und wenn man strukturelle Biologie macht, dadurch wissen wir halt, wie die Sachen aussehen und auch, ja, wir verstehen auch, warum ja, sie an bestimmten Stellen im Körper zu finden sind. Und ja, sie haben diese bestimmte Form. Wir haben hier eine Dreifachhelix. Also es sieht ähnlich aus wie DNA, aber es ist eben doch eine Dreierhelix. Und wir haben diese Kollagene, die hier geformt werden. Es ist ähnlich wie wenn man jetzt ein Seil machen würde, dann braucht man halt Hilfsstrukturen. Und hier braucht man diese Hilfsstruktur, um diese anderen Strukturen schaffen zu können. Es sitzt dann eben an der Seite von dem Kollagen, um die Strukturen in der richtigen Form zu bringen. Und es beeinflusst halt dann die Orientierung und die Positionierung von Atomen. Und das ist auch das, was mich antreibt. Also ich bin sehr neugierig darüber, wie das alles funktioniert. Aber ich möchte auch noch ein paar weitere Beispiele bringen aus der realen Welt. Also hier haben wir jetzt noch diese große Story. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das hier ist. Das hier ist ein Coronavirus. Man sieht hier diese Proteine an der Außenfläche, das sind die Spike-Proteine. Die wurden halt seinerzeit dann sehr schnell auch strukturell erforscht und kristallisiert, sodass klar war, welche Struktur sie hatten, als die Corona-Pandemie ausbrach. Und das ist die entsprechende Abbildung von David Godson, das uns ja zeigt, wie das prinzipiell aussieht. Und hoffentlich ist das nicht das, was man an eurem Körper findet. Und hier sieht man, wo man nur ganz kurz sieht, wie das Spike-Protein sich befestigt an einer Zelle und wie dann die Alpha-Helices sich zusammenziehen und der Virus oben verschmelzt mit der Körperzelle unten. Und dadurch wird dann die Infektion losgetreten. Und hier habt ihr einen QR-Code, der euch zu dieser Animation direkt führt, wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen wollt. Aber wie bestimmen wir diese 3D-Strukturen? Also ihr versteht hoffentlich, dass das wichtig ist, diese Erkenntnisse zu haben. Und ich hoffe, und das Problem ist auch, dass diese Sachen sehr, sehr, sehr klein sind. Also es sind immer nur wenige Angströme, was halt wirklich, was nur ein Milliardenstel von einem Millimeter war. Und also wenn man jetzt das beste Mikroskop nehmen würde, dann hätte, also hier schauen wir uns wieder Kollagen an. Und hier haben wir Kollagen, das, wo ich jetzt gerade zeige. Und dann haben wir diese weißen Punkte. Das ist das ist dieses Protein da, das jetzt gerade übertragen wird. Also es ist, man sieht nicht wirklich viel. Also ein Mikroskop ist nicht gut genug, um sowas zu visualisieren. Also traditionelle Mikroskope sind einfach nicht gut genug. Es gibt jetzt verschiedene experimentelle Methoden, um die Struktur zu bestimmen. Also jetzt Cryo-EM-Proteinkristallographie und Bio-NMR. Aber die meisten Strukturen werden heutzutage mit Proteinkristallographie aufgeklärt. Also wir haben jetzt nur die Zeit für eine Methode, also schauen wir uns auch Proteinkristallographie an. Und auch hier werde ich nur die Sachen recht kurz beschreiben. Und ich möchte auch betonen, dass es alles sehr viel Arbeit ist, die Kristallstruktur von einem Protein zu ermitteln. Also wenn man ein Protein kristallisieren will, das heißt, also kristallisieren bedeutet, dass man die Struktur am Ende haben möchte, also wissen möchte. Zunächst einmal muss man herausfinden, welches Protein eigentlich das Protein des Interesse ist. Also man muss das Protein erstmal extrahieren. Also wenn wir jetzt bei Corona sind, muss man halt das Spike-Protein vom Coronavirus isolieren. Und dann verwendet man dann muss man das Protein purifizieren. Das Problem ist ja, dass man häufig ein Mischmasch aus verschiedenen Zellbestandteilen hat. Und wenn man Glück hat, ist auch das Protein auch tatsächlich dabei, weil das ist auch nicht sicher, dass man auf jeden Fall das Protein mit extrahiert hat. Und dann macht man Kristallisierung, sodass es dann, dann muss man es auswählen, weil es wirklich sehr, sehr klein ist. Und dann benutzt man ein Synchrotron-Gerät. Also wir haben jetzt hier den Peter-3-Ring. Und da benutzt man Röntgenstrahlung. Man benutzt Röntgenstrahlung und dann bekommt man ein bestimmtes Muster. Also es ist nicht, dass man jetzt wie Mikroskopie, dass man jetzt alles vergrößert, sondern man generiert Daten und da muss man zurückrechnen, wie die Strukturen sind und dann hat man die Elektronendichte und dann kann man basierend auf der Elektronendichte Berechnung durchführen. Hier fangen wir an, das Modell aufzubauen. Und wir haben jetzt dieses Drahtmodell, das wir benutzen. Also, wie lange dauert es? Bei einem Experiment weiß man es nicht wirklich. Also, Zielauswählung dauert wahrscheinlich einige Tage. Purifikation kann Wochen dauern. Kristallisierung kann auch Wochen bis zu einem Monat dauern. Und das Einsammeln dauert zum Glück nur Stunden. Dann hat man die Daten und dann hat man das Modell, aber das dauert auch wieder Wochen. Also man braucht sehr viel Zeit, bis man endlich einen einzelnen Proteinkristall hat. Und wenn man Glück hat, hat man 5 oder 6 Kristallstrukturen, aber man kann auch Pech haben und gar keine Kristallstrukturen am Ende haben. Und AlphaFold sagt jetzt, man kann all das überspringen und nach ein paar Stunden hat man dann das Ergebnis. Man geht also von Stunden Arbeit, von Jahren der Arbeit zu wenigen Stunden.
Wie funktioniert das jetzt also in AlphaFold? Dazu müssen wir uns erstmal ansehen, wie das überhaupt funktioniert und welche Daten zur Verfügung stehen. Und da sehen wir uns als erstes Evolution an. Wenn man sich Proteine ansieht, und jetzt schauen wir uns natürlich wieder Kollagen an, weil das ganz gut funktioniert, und alle Tiere mit Knochen, die haben auch Kollagen.
Und alle außer den Haien, die haben auch Knochen. Also die Haie haben schon Kollagen, aber nicht das Kollagen, das uns interessiert. Deswegen sind die erstmal raus. Wir haben also in all diesen die gleichen oder sehr ähnliche Proteine, die uns Protein aufbauen. Wir erinnern uns, das kleine Protein, das hilft, Kollagen aufzubauen. Also das ist aber sehr alt. Also irgendwo hier unten lebt der Urvorfahr von allen Tieren rechts, muss auch dieses Protein haben, das Kollagen herstellt. Und über die Zeit hat sich dieses Protein dann verändert und das nennen wir dann Mutation. Wir haben also in all diesen Tieren eine Version des Proteins, aber die unterscheiden sich etwas. Und die Buchstaben könnt ihr ignorieren, es geht jetzt hier wirklich nur um die Farben. Wir haben also den Hund, Katze, das Huhn, hier unten die Amphibien und ganz unten die Fische. Und ihr seht, die meisten der Stellen sind gleich. Also dieses K, was auch immer das heißt, ist fast überall so. Fast überall gleich. Aber manchmal sieht man Mutationen. Da hat sich das Protein verändert. Und was ist das jetzt und was können wir daraus lernen? Wenn wir uns das hier mal anschauen, was wir schon wussten ist, dass Proteine interagieren. Ich habe euch das gezeigt, da wo das Kollagen von unserem Hilfsprotein erkannt wurde und das dann angedockt ist. Und manche Aminosäuren, die mögen einander, die docken einander an. Das ist hier dargestellt. Sagen wir mal, hier links ist unser Protein, das ist jetzt sehr kurz, aber damit können wir leben. Um diesen Knoten zu formen, diesen Loop, brauchen wir diesen blauen Pfeil und was auch immer dieses Orange hier ist. Und das verbindet diesen Loop, diesen Kreis. Und wenn jetzt eine dieser beiden Stellen sich ändert, wenn jetzt zum Beispiel dieser blaue Pfeil ein orangenes Ding wird, dann muss die andere Stelle sich auch ändern. Ansonsten verliert man diesen Loop. Und wenn wir diese Interaktion, diesen Loop nicht mehr haben, dann funktioniert das ganze Protein nicht mehr so, weil sich die Struktur geändert hat. Also diese Teile, die miteinander interagieren, zum Beispiel diese hier, die müssen sich zusammenentwickeln. Also wenn eine Seite, eine Stelle sich verändert hat, dann muss sich die andere auch ändern. Sonst funktioniert es nicht mehr. Wenn beide sich einfach in irgendwas verändern, also hier das Lilane hat sich irgendwie verändert, dann tun die nichts mehr. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Und was wir jetzt machen können, wir können uns diese Liste vorher anschauen und überprüfen, welche dieser Änderungen sind zusammen aufgetreten. Und dann wissen wir, dass diese zwei wahrscheinlich zusammen auftreten. Und es gibt sehr, sehr viele mögliche Kombinationen. Es sind eigentlich nicht nur zwei Stellen zusammenkommen. Und das ist das Erste, was wir machen können. Das ist tatsächlich eine sehr alte Idee, viel älter als AlphaFold. Aber diese Idee der gemeinsame Evolution ist eine alte Idee. Und dann gibt es eine zweite Sache. Es sind dreidimensionale Strukturen. Die kann man natürlich drehen und bewegen und rotieren. Und jetzt hier auch wieder eine ältere Idee. Es gibt eine 3D-Interpretation, aber wir machen das in 2D. Und das sieht dann so aus. Man hat einmal die Reihenfolge der Aminosäuren oben und dann links. Und dann macht man einfach einen Plot, wie nah sind die aneinander. Also das Blaue und das Blaue, die sind natürlich sehr ähnlich, sehr nah beieinander, weil die identisch sind. Dann das erste Blaue zum zweiten Blauen. Immer noch sehr nah, weil sie direkt nebeneinander sind auf der Hauptkette. Also diese Hauptkette ist immer dunkel und da gibt es immer Interaktion. Aber wenn man jetzt sich diese Interaktion ansieht. Diese blaue Box und dieser grüne Stern, die sind eigentlich relativ weit auseinander. Da sind 6 Aminosäuren Abstand. Aber im Räumlichen sind sie sehr nah zusammen und deswegen verdunkeln wir das ein bisschen in unserer Tabelle. Und jetzt das Blaue mit dem Orangenen, die sind auch relativ im 3D, aber sehr weit im 2D. Also in der Primärstruktur sehr weit auseinander, in dieser Kette, aber in der 3D-Struktur relativ nah. Und weil das natürlich symmetrisch sein muss, haben wir das Gleiche auf der gespiegelten Achse. Und das ist ein relativ einfacher Weg, diese 3D-Struktur zu repräsentieren in einer 2D-Tabelle. Und so sieht das dann für ein reales Protein aus. Und das ist jetzt wieder unser Hilfeprotein für Kollagen. Und so sieht dann diese 2D-Repräsentation aus. Und hier sehen wir halt ein paar stärkere Interaktionen. Und das ist jetzt Information, die AlphaFold auch wieder verwenden kann. Und das ist auch, wie die Version dann auch gezeigt wird, wie die Ergebnisse. So, und jetzt natürlich Machine Learning, Maschinenlernen, automatisierte Datenverarbeitung. Da brauchen wir natürlich sehr viele Daten, um unsere Algorithmen zu trainieren. Was können wir da jetzt verwenden? Na, wir können natürlich das gesammelte Wissen der Proteinstruktur-Community sammeln. Und da sind bis heute ungefähr 215.000 Strukturen gesammelt. 215.000 Jahre an gesammelter Arbeit. Also an Menschenlebenszeit. Sehr viele Jahre. Diese Proteindatenbank ist jetzt 50 Jahre alt und wir haben nur 215.000. Und am Anfang war da natürlich sehr wenig und jetzt ist das exponentiell schon gewachsen. Und das sind jetzt die Daten, die wir fürs Training nutzen können. Und diese Datenbank ist natürlich sehr schön. Wir haben die Sequenz und wie das dann in 3D aussieht. Also wir hatten hier ein sehr gutes Datensatz, einen guten Datensatz und die haben auch nie was anderes behauptet, die sind da sehr dankbar. Das so sieht jetzt ein Eintrag in dieser Datenbank aus. Da ist irgendwo die Sequenz, also die Reihenfolge der Aminosäuren und wir haben hier die Struktur und das ist nur ein Datensatz oder ein Beispiel aus diesem großen aus dieser großen Datenbank mit 215.000. Okay, dann schauen wir jetzt mal auf AlphaFold. Das ist aus dem Paper. Und ich bin jetzt kein Experte für Machine Learning. Einige von euch verstehen das wahrscheinlich besser als ich. Aber ich versuche es euch zu zeigen oder so gut zu erklären, wie ich es verstehe. Und später können wir da gerne auch nochmal drüber reden. Erst haben wir hier links. Hier sammeln wir links erstmal die Daten. Man packt eine Sequenz hier rein und macht dann ein Sequenz-Alignment. Man vergleicht die Sequenz mit anderen und etwas über gemeinsame Evolution zu lernen, um diese Rückschlüsse zu gewinnen. Und dann eben diese Interaktion, die wir hier schon betrachtet haben. Und dann sucht man nach Proteinen, die schon gelöst sind, die dem ähneln. Darüber haben wir jetzt nicht geredet, aber das wird auch noch gemacht, das kann man machen. So, jetzt haben wir also die Daten. Ich nehme jetzt hier wieder ein Hundeprotein. Was wir jetzt hier machen, ist, dass wir das Protein nehmen und wir packen es in diese Datenbank. Und die sind riesig. Also das hier sind 2,5 Milliarden Proteine drin. Und wir wissen nicht, wo sie herkommen. Das sind einfach nur Stichproben oder Proben, die aus irgendwelchem Boden genommen werden. Das wird dann sequenziert und das wird jetzt hier gesammelt in dieser Datenbank. Manchmal wissen wir, was es ist. Manchmal ist es einfach nur ein zufälliges Protein, das wir gefunden haben, irgendwo. Und die anderen Daten sind da ähnlich. Wir haben also mehrere Milliarden Daten. Und so sieht es dann, wenn man das wirklich einmal macht. Hier oben sind die guten Treffer und nach unten hin wird dann schlechter. Also hier rechts von blau nach rot ist der Qualitätsscore. Und da sind dann unten nur noch Fragmente, die übereinstimmen. Also da ist wahrscheinlich eine Faltung identisch. So, das sind dann die Vorlagen. Und das sind die Proteine, die wir uns die ganze Zeit angeschaut haben. Und so sieht das dann aus der Datenbank. Und die sehen sich auch alle so ein bisschen ähnlich aus. Und jetzt können wir schon sagen, das sollte wahrscheinlich in etwa so aussehen. Hier ist wieder die 2D-Kontaktkartierung, die Repräsentation in 2D. Dann haben wir also unser Alignment, unser direkter Sequenzvergleich. Dann haben wir diese 2D-Repräsentation. Und jetzt gehen wir in zwei verschiedene neuronale Netzwerke. Erstmal der Evoformer, der hat 48 Blöcke und dann Das Strukturmodell hat 8 Blöcke. Das erste, was man versucht zu tun im EFO-Former, ist, dass man alle Informationen, die man aus dem Sequenz-Alignment kriegen kann, und die Informationen und versucht, das gut in Übereinstimmung zu bringen in die 2D-Repräsentation. Man versucht herauszufinden, wie die Abstände sind zwischen den Minusäuren. Also hier haben wir wieder das Alignment, das wird dargestellt und wir haben die Abstände. Und das Erste, was jetzt hier gemacht wird, ist, dass die ganzen Sequenzen analysiert werden und ihre Varianten in der gemeinsamen Evolution. Und wir versuchen das schon zu gewichten, so dass mit dem, was wir vermuten, wie die Abstände sind. Man kann da jetzt sehr zufällig raten, mit Zufallsdaten wirklich, oder wir haben schon ein paar Daten, also ein Raten, das auf Daten basiert. Und dann haben wir jetzt hier Repräsentationen wieder. Nachdem man das gemacht hat, nachdem man diese Informationen extrahiert hat, wird diese 2D-Repräsentation mit dieser Information angereichert und man versucht, die zu verbessern. Und dann kommt jetzt hier etwas sehr Schönes. Da kommt nämlich eine Dreiecksungleichung oder eine Dreiecksgleichung. Und wenn wir jetzt hier uns so eine 3D-Struktur ansehen, wie diese, dann wissen wir, dass diese zwei roten Punkte oder diese drei roten Punkte, nehmen wir diese hier, von 4 nach 1, da gibt es eine sehr enge Verbindung, das haben wir herausgefunden. Und wir haben auch herausgefunden, dass 3 zu 1, nein, 4 zu 1, Entschuldigung, also 1 zu 5 und 1 zu 4, die Zahlen sind hier oben ein bisschen verschoben. Also wir glauben, dass 1 und 5 und 1 und 4 relativ nah sind. Dann weiß man natürlich, dass 4 und 5 auch nah beieinander sein müssen. Weil dieses Dreieck natürlich, also wenn 1 und 5 nahe zusammen sind und 1 und 4 nahe zusammen sind, dann heißt das, 4 und 5 sind auch nahe zusammen. Das heißt, wir haben hier drei Punkte, die ähnlich, also die gleich vom Abstand her sein müssen. Die können wir also aneinander angleichen. Und damit können wir, mit diesem Trick können wir dem neuronalen Netzwerk beibringen, dass wir in einem 3D-Objekt arbeiten. Ansonsten könnte es nämlich die Punkte einzeln verändern und am Ende hätten wir kein Objekt, das in 3D so funktioniert. Das passiert jetzt 48 Mal und am Ende haben wir dann wieder eine 2D-Repräsentation einer 3D-Struktur und die Sequenz. Und das kommt dann in das Strukturmodell. Und das will ich gar nicht zu sehr erklären, weil es einfach nicht die Zeit ist.
Aber sie modellieren diese Zwangsbedingungen in Form eines Proteingases. Also wenn wir uns jetzt mal das anschauen, wie AlphaFold hier so ein Protein modelliert, wobbelt so ein bisschen hin und her. Und wir sehen, dass AlphaFold das hier nacheinander zusammensetzt und so eine Struktur etabliert. Ah, da gab es nochmal einen kleinen Hiccup. Aber das konvergiert jetzt richtig in zu einer finalen Struktur. Das ist sehr nett, das ist sehr cool. Und was sie wirklich gut gemacht haben, ist, dass sie eine Fehlerabschätzung in dieses neuronale Netz schon eingepflegt haben, um uns zu sagen, wie gut diese Lösung, diese Vorhersage eigentlich ist. Also wir haben jetzt hier eine Farbgebung mit so einem, in Blau werden hier Dinge dargestellt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt werden können. In Rot dann eher etwas, was einen hohen Fehler aufweist. Hier haben wir also nochmal eine Darstellung. Genau. Die untere Seite ist sehr blau. Das heißt, wir haben hier sehr hohe Verlässlichkeit. Und auf der Oberseite gibt es diesen Loop. Und AlphaFold sagt uns schon, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Und das können wir bestätigen, dass es auch nicht wirklich so ist. Genau, das gibt uns diese PAE-Blöcke. Wenn wir jetzt also zwei Positionen anschauen, links und rechts, 300 bis 250, also dann genau, schauen wir uns die relative Distanz an und kriegen dann hier allein mit also einen Fehler raus. Genau, und wenn wir jetzt uns praktisch mal diese zwei Beispiele anschauen, sehen wir, das erste ist ziemlich gut, das passt ziemlich gut, das zweite ist, nee, das klappt nicht wirklich. Das heißt, wir haben so eine lokale Auflösung, so eine lokale Verlässlichkeit. Und wenn wir uns jetzt mal den oberen Teil anschauen, das ist der obere linke Teil und das andere ist eben der andere Teil, das weiß AlphaFold scheinbar. Und wenn man jetzt die Darstellung auf der linken und rechten Seite vergleicht, sieht man schon die Ähnlichkeit. Also wir haben zwei Großkomplexe und einen Link in der Mitte. Das wurde 2021 veröffentlicht, wenn ich mich recht entsinne. Und als sie das gemacht haben, haben sie ziemlich schnell eine Publikation hinterhergeschoben.
Okay,
ein paar Probleme. Alles gut. Ja. Das hat natürlich einen großen Ausschlag auf Social Media gehabt, damals auf Twitter. Und Leute haben sofort herausgefunden, dass man damit Dinge tun kann, die man nicht tun sollte oder die zumindest nicht gewollt waren. Das heißt, wir können hier auch heterogen Komplexe darstellen, indem wir zum Beispiel einfach einen Index verändern. Das haben Leute sehr schnell herausgefunden. Und so auch das vorangetrieben. Und das Interessante ist, dass Google das gar nicht auf dem Schirm hatte, aber dass Herr Oshinikov darüber nachgedacht hat, das Ganze an den Google Colab aufgezogen hat und entsprechend ist es jetzt auch öffentlich zugänglich und diese Proteinfaltungsvorhersage ist jetzt also auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Hier ist ein QR-Code dazu.
Wie hat das jetzt die Biologie oder das Feld geändert? Also wenn ich das mache, dann mache ich das gerne als Experiment. Das ist also keine Vorhersage, das ist die echte Welt. Und dann vergleiche ich das mit der Vorhersage. Das habe ich jetzt vor kurzem gemacht. Wenn ich die Vorhersage damit vergleiche, dann muss ich zugeben, dass es sehr oft schon ziemlich genau ist. Das ist jetzt natürlich nicht 100%, hier ist ein bisschen Unterschied. Und wenn das der Teil ist, der dich interessiert, dann ist es natürlich problematisch. Aber sehr oft ist das gar nicht. Manchmal ist es aber weiter weg. Und ich möchte jetzt hier nicht sagen, von wem das ist, aber ich zeige einfach mal nur das Protein. Bitte erzählt niemandem davon. Also das hier ist die Struktur. Und das sieht schon sehr anders aus. Und das Blaue hier ist die richtige Struktur und die Rote ist die Vorhersage. Man kann es schon erkennen, aber es ist einfach schon sehr anders. Wenn es ein bisschen verformt, ja, es ist schon langsam, aber es dreht sich nicht so schön. Nee. Ja, also da ist schon einige Bewegungen. Und manchmal, und das hier ist wieder mein Kollagen, von dem wir geredet hatten, das ist, was AlphaFold denkt, wie es aussieht. Wir haben ihm jetzt nicht so viel Information gegeben, das ist ein bisschen gemein, aber das ist, was AlphaFold denkt, wie Kollagen aussieht. Es weiß auch, dass es falsch ist, also das, aber für mich sieht es ein bisschen wie eine Gottheit aus. Ist noch nicht ganz da. Wie kann es uns also helfen? Für Experimente ist es schon sehr hilfreich, ich habe jetzt nicht alles gesagt. Für diese Kristallographie müssen wir immer altes Wissen verwenden, um die Struktur wirklich herauszufinden. Und mit AlphaFold können wir das jetzt einfacher machen. So habe ich auch diese Struktur gelöst. Das hatte ich euch schon gezeigt. Jetzt funktioniert es. Ich habe es benutzt, indem ich einfach das Rote und das Blaue einzeln benutzt habe. und das dann anders zusammengesetzt habe. Also ich kann es schon benutzen, aber ich muss immer darüber nachdenken, was hier eigentlich passiert. Und man kann das natürlich auf ein Modell verwenden. Und die Leute haben die Strukturen von sehr großen Strukturen, aber in niedriger Auflösung. Das hier ist so ein bisschen wie das Bild von den Mixern, die wir vorhin hatten. Und das ist jetzt hier so ein bisschen. Wenn man jetzt diese riesigen Strukturen hat und nicht genau weiß, wie die aufgebaut sind, und man hat jetzt hochaufgelöst diese kleinen Module, dann kann man die da unterbringen. Und das ist jetzt großartig, das ging früher einfach nicht, dass wir große Strukturen auflösen können. Und ich werde wahrscheinlich 3 Minuten überziehen. Was es nicht tun kann, es kann leider nicht vorhersagen, was Einzelmutationen tun werden. Also wenn wir jetzt unseren Hund haben, also ein Tierarzt kam zu uns, weil dieser Hund ständig Knochenbrüche hatte, tatsächlich bei uns im Labor. Und da gibt es hier eine so kleine Mutation. Das hat offensichtlich das Protein stark verändert. Aber wenn ich das in AlphaFold packe, dann ist diese eine Mutation in der gesamten Struktur, dann wird das einfach ignoriert vom neuronalen Netzwerk. Also es gibt mir im Endeffekt die gleiche Struktur. Und wenn ich das jetzt von Hand analysiere, experimentell, dann sieht die Struktur natürlich ganz anders aus. Jetzt gerade können wir also noch nicht herausfinden, wie einzelne Mutationen das Ergebnis beeinflussen. Und was wollen wir machen? Wir wollen natürlich wissen, wie Proteine zusammenpassen und wie Moleküle in Proteine passen, wie Viren dazu passen. Und das geht leider auch noch nicht. Das sogenannte Docking, wie ein Schiff andockt. Und man kann leider auch nie ganz sicher sein. Und das ist mein Hauptproblem. Ich bin mit Experimenten unterwegs, weil ich wissen möchte, wie es wirklich ist. Ich möchte die Wahrheit wissen und ich brauche Beweise. Und das ist ein tolles Werkzeug und ein großer Durchbruch. Aber es ist einfach nur theoretisch. Und man muss es auch wie theoretisches Wissen behandeln. Und wie immer in der Wissenschaft muss man natürlich Beweise sammeln. Und das passiert jetzt natürlich. Und ich werde jetzt einfach mit dieser Folie aufhören und diesem Zitat. Also die strukturelle Biologie hat große Fortschritte gemacht durch dieses Werkzeug, aber ist nicht nutzlos geworden dadurch oder ersetzt worden. Es ist jetzt wichtiger denn je, weil wir jetzt noch größere Fragen angreifen können damit. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Jan. Wir haben die Mikrofone hier im Raum. Ich bin etwas geblendet. Das war die deutsche Übersetzung von AlphaFold, How Machine Learning Changed Structural Biology Forever or Not, vom 37C3. Eure Übersetzerin für diesen Talk sind B, Jörn und Zataris. Wir freuen uns über Feedback, entweder per E-Mail an hello@c3lingo.org oder via Social Media unter dem Hashtag C3T. Und nun zu den Fragen. Also, die erste Frage hier in der vordersten Reihe. Vielen Dank für diesen Vortrag. Und ich möchte fragen, gibt es die Möglichkeit, die Vorhersagen noch zu verbessern oder zu korrigieren? Man sieht zum Beispiel jetzt mal auf dem ersten Blick schon, dass da etwas nicht ganz richtig ist. Gibt es da Möglichkeiten, korrigierend einzugreifen? Antwort? Ja, das ist eine gute Frage. Also AlphaFold macht keinen Scheiß. Also die meisten Fälle produziert es wirklich gute Vorhersagen. Es sind nur in einigen Ausnahmefällen, wo es unsinniger Output ist. Und für mich, also, ja, es ist ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Also, strukturelle Biologie ist noch nicht tot jetzt. Und man kann verschiedene Sachen beeinflussen und nachkorrigieren. Also, wir sind noch nicht am Ende dieser Entwicklung. Das ist erst der Anfang. AlphaFold hat einen großen Schritt gemacht. Also die nächsten Entwicklungen, ja, waren jetzt noch keine so großen Schritte. Aber ja, also es ist, die Dinge werden immer besser. Nächste Frage. Das Internet möchte wissen, was sind deine persönlichen Sichtweisen? Kann das, ist das etwas, was wir in der medizinischen Forschung bald nutzen können? Antwort, ich denke, es gibt gute Fortschritte. Also ich habe euch über das Docking erzählt. Das ist ein typischer Anwendungsfall in der Medizin. Und man könnte jetzt versuchen, Strukturen zu generieren, die perfekt in eine bestimmte molekulare Tasche passen. Und jetzt haben wir gerade Probleme mit dem Mikrofon. Und ja, also die Technologie ist noch nicht da, aber etwas breiter betrachtet, ja, dann kann das bereits verwendet werden. Viele strukturellen Biologen benutzen es. Diese Werkzeuge sind bereits etabliert in der strukturellen Biologie-Community heute. Und, ja, nächste Frage. Danke für die Frage. Meine Frage ist, ist es in der Zukunft eventuell möglich, diese Technologie zu benutzen, um interaktive Integration von verschiedenen Prozessen zu simulieren und auch gesamte Zellen oder Organismen zu simulieren? Und ja, es wird versucht, bereits heute mithilfe von AlphaFold gesamte Organismen zu simulieren. Wir sind auf dem Weg dorthin, dass wir so weit sind, dass wir tatsächlich solche vollständigen Simulationen machen können. Also vor 5 Jahren, ja, hätte ich es noch nicht geglaubt, aber es ist schwer zu sagen, wann genau wir so weit sind. Nächste Frage. Die meisten Proteine, die wir kennen, können kristallisiert werden. Aber wie sieht es mit der Performance von AlphaFold aus, von Proteinen, die noch nicht kristallisiert werden können? Also ich weiß nicht, wie viel du über Kristallisierung weißt. Also alle Proteine können kristallisiert werden. Es gibt aber einige Proteine können unter bestimmten Bedingungen kristallisiert werden. Und solange es eine 3D-Struktur in der Protein gibt, sollte es möglich sein, die Struktur auch vorherzusagen. Und eventuell, ja, können auch Sprachmodelle in der Zukunft eine Rolle spielen, aber niemand weiß es wirklich. Okay, hat das Internet noch eine Frage?
The Internet wants to know whether the structure of a protein can change during crystallization.
Kann die Struktur eines Proteins während der Kristallisierung sich ändern?
This is a mean question.
Das ist eine böse Frage.
Yes, of course it can.
Ja, natürlich, sie kann es.
A crystal is so artificial, we shouldn't actually consider it.
Einige Leute sagen, dass ein Kristall so künstlich ist, dass man es sich eigentlich nicht betrachten sollte. Und ja, man kann Kristallartefakte haben. Aber wir haben so viele Kristallstrukturen und die wurden halt auf solche mit Methoden getestet, wo wir uns sehr sicher sind, dass sie auch korrekt sind. Also ja, es in einigen wenigen Fällen kann es halt ein Problem sein. Also manchmal. Aber in der Regel halt nicht. Nächste Frage.
So I was wondering, how do you get to the
Wie kriegt man die ersten Aminosäuren zusammen, die man in AlphaFold reinfüttern soll?
Ja, I mean,
Antwort.
Yeah, I get this question, and it's a good one. But in principle, you are normally you're going the other way around. So normally you have a question.
Normalerweise. Normale hat man eine wissenschaftliche Frage, mit der man sich beschäftigen will. Zum Beispiel, okay, ich will irgendwie Krebs bekämpfen oder ich will Corona bekämpfen. Und ja, du kennst das Genom, du kennst die Proteine, du kennst die DNA. Und die DNA wird dann übersetzt zu Aminosäuren. Also ich habe das jetzt im Vortrag nicht weiter erklärt. Kurze Frage vom Mikro 2. Also ein Protein kann verschiedene Strukturen einnehmen. Können wir uns vorstellen, dass AlphaGo oder andere Technologien in Zukunft alternative oder mehrere Strukturen vorhersagen kann?
So,
Antwort, das ist ein wichtiger Punkt. Zunächst einmal, AlphaFold weiß gar nicht, wie Proteine gefaltet sind. Also es weiß halt nicht, wie der Faltungsprozess tatsächlich stattfindet. Es kennt nur den Anfang und das Ende. Und wir haben mitunter halt verschiedene Kristallformen des gleichen Proteins. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft so etwas haben wie ein großes Sprachmodell von Proteinen, sodass man dann auch versteht, wie die Faltungsprozesse sind. Also Meta, also Facebook hat eben auch daran gearbeitet. Und aber momentan haben sie halt das Projekt auch wieder eingestellt. Jemand ist wahrscheinlich dabei, daran zu arbeiten mit einem großen Sprachmodell. Ja. Ich habe einen Mastodon-Account. Also ihr könnt mich hier kontaktieren, also über bei Mastodon. Und ich bin auf dem Kongress und